Herzlich willkommen in der virtuellen Fechthalle des Lebens. Mein Name ist Christian Bott. Als Fechtmeister begleite ich Menschen darin, ihr Potenzial zu entfalten, Kontakt zu ihrer inneren Stärke und Größe zu bekommen und in Momenten der Herausforderung handlungsfähig zu werden. Das tue ich in meiner Fechthalle, mit oder ohne Schwert in den Unternehmen, auf der Bühne oder hier in diesem Podcast. Kennst du Sätze, die mit Mann beginnen?
Ja, bestimmt, oder? Deutsche Sprache, da sind wir doch sehr, 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 sehr umfangreich aufgestellt. Ja, wir wissen, was man nicht alles macht. Da hört man auch, das macht man nicht. Man kann doch nicht einfach. Man darf nicht, aber man sollte. Manchmal darf man auch sagen, man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Man muss. Ja, das Wörtchen Mann. Und gleichzeitig haben wir doch aber auch schon alle gehört, dass das Wort Mann gar nicht so gut ist. Wir wollen doch gar kein Leben leben, bei dem wir uns nur danach richten, was man so alles macht und was man nicht machen sollte. Und erziehen unsere Kinder daraufhin auch, da ein bisschen auszubrechen. Und jetzt geht's weiter. Dann setz ich mal einen drauf. Dann können wir sagen, ja, wir sind in einer Gesellschaft, in der man aber einen Schulabschluss machen sollte. In der man auch einen Beruf lernen sollte. In der man anschließend auch arbeiten gehen sollte. Und jetzt klingt das schon gar nicht mehr so falsch. Jetzt haben wir verstanden, ja, so funktioniert's. Stimmt, man muss, man sollte, ist so. Jetzt geht's ein bisschen weiter, jetzt bringen wir es mit deinen Werten zusammen. Wenn mir zum Beispiel jemand sagt, hey Christian, würdest du dem zustimmen, dass man als Vater Verständnis für seinen Sohn haben sollte, würde ich sagen, ja klar. Also wird aus dem Mann ein Wort, also man sollte, man muss, wird etwas, was sich mit meinen Werten verbindet. Oh, ist so attraktiv. Ich kenne das aus meinem Leben. So attraktiv, sich eine Straße innerlich zu bauen, bei der man sagt, ich möchte auf diese Straße laufen, denn da sollte man sein, wenn man ein solcher und solcher sein möchte. Und dann passiert Folgendes. Dann verändern wir ein Wort in dieser Wendung. Wir tauschen das Wort Mann aus gegen das Wort Ich. Das ist nur ein Wort. Das verändert alles. Jetzt sagst du nicht mehr, man muss, sondern jetzt sagst du, ich muss. Ich muss. Ich muss arbeiten gehen. Ich muss meine Schule abschließen. Ich muss meine Ausbildung abschließen. Ich muss mich weiterbilden. Ich muss die Karriereleiter hochsteigen. Ich muss eine Familie gründen. Ich muss bei der Familie, ich muss genügend Zeit verbringen. Ich muss aber auch mich in meinem Beruf mehr engagieren. Oh, am Sonntag muss ich in dem Verein mitarbeiten. Ich muss. Wir leben ein Leben, um das Ganze ein bisschen dramatisch auszudrücken, wir leben ein Leben im Autopiloten der Man-sollte-und-ich-muss-Wendungen. Das klingt so schlimm. Gleichzeitig ist das manchmal, naja, zum Teil so. Ich muss in diesem Moment, in solchen Situationen, wenn ich das höre, an einen damaligen Bekannten oder immer noch Bekannten denken, der hat in einem Moment, in dem um ihn herum ganz viele Menschen waren, die gesagt haben, man kann doch jetzt nicht, aber du musst doch, und wenn du das nicht machst, dann ist das so und so. Und dann, die haben ihn zugetextet, ich weiß nicht mehr, um was es ging, aber auf einmal sagte er verzog sein Gesicht und guckte mit seinen großen Augen völlig angewidert in die Menge und sagte, ich muss nicht. Und das klang überhaupt nicht aggressiv. Das klang auch nicht ignorant. Nee, überhaupt nicht. Das klang nach einem Mann, der wusste, wo er steht und was er will und was er nicht will. Und das hat mich ganz, ganz tief beeindruckt. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade hört. Uwe Haas in Worms damals hat mir diese Szene geschenkt. Wusste er wahrscheinlich gar nicht. Aber mich hat das tief geprägt. Ich finde das ganz, ganz wertvoll. Ich muss nicht. Seitdem ist dieser Satz in meinem Kopf drin. Natürlich, hier ist keine Lebensmaxime. Und ach, so oft denke ich natürlich auch, ich muss. Aber immer wenn das Ich muss sehr groß wird in meinem Kopf, kommt dieses Gesicht vor mein inneres Auge, was mich mit diesen verzogenen Mundwinkeln anguckt und sagt, ich muss nicht, du musst nicht. Und dann ist das für mich nicht etwas, was alles verändert, aber was etwas in Frage stellt. Und zwar genau dieses Ich muss. Das heißt nicht, dass das weg ist, aber es heißt, ich erlaube mir, es in Frage zu stellen. Das finde ich ganz wichtig. Danke, Uwe. Das ist ganz wichtig. Und jetzt hörst du, oder jetzt hast du bestimmt auch schon gehört, dass man sagt, dass man empfiehlt. Du sollst, wenn du sagst, ich muss, sollst du sagen, ich will. Mach aus einem, ich muss ein, ich will, und dein Leben fühlt sich schon ganz anders an. Bestimmt, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich für mich gedacht, es funktioniert nicht. Bei mir nicht. Und bis heute kann ich sagen, ja, stimmt auch. Funktioniert nicht. Wenn ich denke, ich muss, und mir dieser Uwe Haas nicht in meinem inneren Auge erscheint, dann kommt mir tatsächlich diese Wendung, sag, ich will, und ich denke mir, nein, ich will nicht. Bitte, ich will nicht. Ich muss Steuererklärung machen. Ich will das nicht. Auf keinen Fall. Und das kann ich mir jetzt auch drehen und wenden, wie ich will. Dann sage ich, ja, ich will mich aber nicht selbst betrügen. Nein, ich will es nicht. Das ist aber falsch. Was daran falsch ist, und deshalb stimmt auch dieser Hinweis zu sagen, mach aus einem Ich muss ein Ich will. Der Punkt ist, ich will, verstehen wir oft falsch. Also das lege ich jetzt diesen Machen auch mal ein bisschen in den Mund, dieses Spruches. Ich will heißt, glaube ich, nicht, soll, glaube ich, nicht bedeuten, ich wünsche mir, sondern ich fälle hier eine Entscheidung. Das ist eine völlig andere Situation. Ist völlig anders. Wenn du sagst, ich will heute meine Steuererklärung machen und du denkst, ich fälle die Entscheidung, das heute zu tun, ich entscheide mich jetzt an den Schreibtisch zu gehen, dann ist dann alles klar. Das ist eine ganz andere Kiste. Und tatsächlich, das fühlt sich für mich nicht mehr so an nach, ich werde gezwungen und die Peitschen sind hinter mir und die knurrenden Wölfe und ich muss mich jetzt an den Schreibtisch setzen, sondern ich kann aufstehen, ich kann meinen Rücken gerade machen, mein Haupt erheben und sagen, ich schreite in mein Arbeitszimmer und setze mich an die Steuererklärung, weil ich, und jetzt tatsächlich ernst gemeint, weil ich mich entscheide, das jetzt zu tun. Ich entscheide mich das natürlich nicht aus total freien Stücken, dass ich sage, ach, jetzt macht's doch Spaß. Nein! Aber ich wäge die Vor- und Nachteile ab. Macht jeder wahrscheinlich in dem Moment. Und dann entscheide ich mich. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir klar mache, ich entscheide mich, dann fühlt sich das wirklich ein Stück weit anders an. Jetzt von vornherein gleich gesagt an der Stelle, ich bleibe nicht an diesem Punkt stehen. An diesem Punkt bleiben ganz, also bis dahin nicken, glaube ich, ganz viele ab, sagen, ja, verstehe ich schon, ne? Wir wollen eigene Entscheidungen treffen, wenn wir das so wahrnehmen, ist es ein schönes Reframing von ich muss, tut gut, alles klar, nehme ich mit, passt schon. Stimmt soweit auch. Aber das ist nicht der letzte Punkt hier in dem Podcast, in dieser Folge. Aber auf jeden Fall schon mal einer, der mir wichtig ist. Wenn dir jemand sagt, mach aus einem ich muss ein ich will, dann übersetze das bitte, mach aus einem ich muss ein ich fälle die Entscheidung das. Was ganz anderes als ich will, um Gottes Willen. Ich wollte auch nicht zur Schule gehen damals. Hat mir keinen Spaß gemacht, ganz ehrlich. Gibt manche, denen macht es Spaß, aber mir hat es keinen Spaß gemacht. Und an der Stelle, also, ich fälle aber die Entscheidung. Und das habe ich tatsächlich auch jeden Morgen gemacht. Ich hätte nicht gemusst. Da kommt Uwe wieder, der sagt, nö, du musst nicht. Du musst gar nicht, ich kann auch mich weigern. Natürlich kommt dann irgendwann die Staatsgewalt und so weiter und so fort. Aber erstmal kann ich sagen, ich muss gar nichts. Kannst du auswandern. Muss gar nichts. So, jetzt wird es aber natürlich sehr abstrakt, denn wir wissen, wir sind in einem Leben, in dem ich muss manchmal sehr, sehr relevant ist. Das ist schon so. Und du musst natürlich morgens aufstehen deine Arbeit erledigen. Auch wenn wir jetzt sagen können, ich fälle die Entscheidung und ich mache hier ein Reframing und trotzdem fühlt sich manchmal einfach an, wie ich muss. Ist doch klar. Das Wichtige dabei finde ich aber, dass wir das immer wieder insofern in Frage stellen, dass wir uns fragen, mit was kollidiert das? Mit was kollidiert das? Ein Beispiel. Ich war vor vielen Jahren, habe ich meinen Dachdecken lassen, damals in Osthofen, da kam die Dachdeckerei Edel. Das war ein ganz, ganz toller Mann. Wir haben uns ein bisschen kennengelernt, ein bisschen, wie man das so machen kann zwischen Auftraggeber und Handwerkern, wenn die berufliche Distanz irgendwie auch bleibt. Aber es war ein ganz toller Mensch. Und er hat dann mein Dach repariert, stückweise, also Er war dann in einem gewissen Prozess drin. Auf Deutsch, es waren sämtliche Ziegel runter, es war eine Folie auf dem Dach drauf. Und dann kam er zu mir rein. Ich habe unten im Arbeitszimmer habe ich Homeoffice gemacht. Über mir rumorte es, auf einmal hört es auf zu rumoren. Ich höre die Treppen knarzen und er stand bei mir im Arbeitszimmer und sagte, Herr Bott, es tut mir sehr leid. Ich weiß nicht, ob das jetzt in Ordnung für Sie ist, aber ich muss heute gehen. Und ich weiß auch nicht, ob ich morgen wiederkommen kann. Meiner Frau geht's nicht so gut. Ich fahre da jetzt hin. Aber ich danke Ihnen sehr oder ich würde mir sehr wünschen, wenn Sie das mir nachsehen. Wow, das fand ich so cool. Warum? Weil ich in seine Stimme und in seinen Augen gesehen habe, dieser Mann weiß genau, was er jetzt will. Und er weiß, was er, Zitat Uwe, nicht muss. Er muss jetzt nicht auf meinem Dach stehendes fertig machen. Weißt du, wenn du zu einem Kunden gehst und sagst, ich decke Ihnen Ihr Dach neu. Und dann, er hatte noch eine tolle Idee, wie man das Dach ein bisschen auflatten könnte, um eine Isolation reinzubauen und so weiter. Er hat mir das schmackhaft gemacht, zu Recht. Und dann sagt er auf einmal, was, wissen Sie was, ich gehe jetzt mal kurz. Ich weiß auch nicht, ob ich morgen wiederkomme. Dann ist das schon eine Nummer. Dann ist das eine Nummer und da könnte man als Dachdecker auf dem Dach stehen und sagen, ich muss das hier wenigstens fertig machen. Ich schreibe mal eben schnell, dass ich noch einen halben Tag brauche, dann bin ich da, Schatz. Hat er nicht gemacht, er ist sofort gefahren. Er hat mir seine Entscheidung klar gemacht. Das hat er getan, das fand ich auch wichtig. Aber dann ist er gefahren und mir war klar, dieser Mann wird jetzt auch nicht mit sich reden lassen. Unter uns gesagt, hätte ich jetzt auch gar nicht versucht. Ich fand das ja toll, ich fand es ja völlig in Ordnung, war ja auch Raum dafür. Klammer auf, da war auch eine Folie auf dem Dach, dass ich nicht nass werde. Das war schon alles okay. Aber das war so ein Moment von, ich muss nicht. Jetzt können wir das Ganze aber noch ein bisschen weiter dehnen. Und ich weiß, es gibt natürlich Menschen, die sind in Situationen, in denen sie wissen, ich muss das hier machen. Ich habe keine andere Chance. Menschen, die in einer beruflichen Situation sind, bei der sie sich nicht aussuchen können, ob sie morgen kündigen. Weil sie in einem Land leben, in dem sie keine andere Möglichkeit haben. Hier in Deutschland waren wir auch noch zu Zeiten, können manche sich noch an Zeiten erinnern, in denen man auch nicht einfach sagen konnte, ich muss gar nicht, ich gehe jetzt nicht arbeiten. Da hast du ein Problem gehabt und es war ein richtig großes von Staats wegen. Dann ging es auch nicht darum, ob du dann weniger Geld hast. Dann ging es auch nicht darum, ob du deine Hypothek bezahlen kannst oder ob deine Familie das super findet, sondern man stand dann von Staats wegen vor dir. Das ist eine andere Situation, das weiß ich. Ich möchte nicht über diese Situation reden und ich möchte auch nicht suggerieren, hey, mach aus einem, ich muss ein Wild und dein Leben wird einfach. Nein, das ist schwer. Aber ich möchte über so viele andere Situationen sprechen, die wir uns oft selbst vor Augen halten, bei denen man das ist, ich muss in Frage stellen darf. Und das sind Situationen, die so viel häufiger vorkommen. Um aber nochmal auf das andere einzugehen, fällt mir gerade ein. Ich habe vor einiger Zeit haben wir uns ein Scherenmuseum angesehen, also eine Scherenschleiferei. Ich glaube, das war in Solingen, bin mir aber jetzt gerade nicht ganz sicher. Und diese Scherenschleiferei war schon längst nicht mehr in Betrieb. Das war so ein Thema, so wie man vor zig Jahren hier gearbeitet hat. Und da war aber noch alles so, wie es verlassen wurde teilweise. So, konnte man sich in Ruhe ansehen, war ein Museum, total spannend. Und dann kamen wir in den Raum, in dem die Scheren geschliffen wurden. Also nicht nur hergestellt und geschmiedet, sondern eben dann auch geschliffen. Und dann erzählte man uns, dass die Menschen, die da gearbeitet haben, so viel von diesem Staub eingeatmet haben, dass ihre Lunge davon kaputt ging. Und wir reden jetzt nicht darüber, dass du anfängst mit 70, 80 ein bisschen zu hüsteln, sondern mit 40 bist du weg. Also das hat die Menschen einfach kaputt gemacht und sie haben auch gemerkt, dass sie daran sterben. Ja, also nicht jeden Tag, aber sie wussten, ich werde nicht lange leben. Und sie wussten, ich muss das aber machen. Und das möchte ich auch, um das nochmal klar zu machen, das möchte ich auch hier nicht in Frage stellen. Aber wir fühlen uns oft wie die Scherenschleifer. Wir sind in unserem Leben und fühlen uns oft wie die Scherenschleifer. Warum? Weil wir so oft Schwierigkeiten haben, eine Alternative zu sehen. Ich muss das fertig machen, sonst macht's keiner. Ich muss in meinem Beruf an dieser Stelle bleiben, sonst weiß mein Chef überhaupt nicht mehr, wohin mit der Arbeit. Ich kann das hier nicht aus der Hand geben, sonst lasse ich meine Kollegen allein oder meine Patienten oder was auch immer. Ich muss das tun. So oft sehen wir keine Alternative. So oft höre ich, was soll ich denn sonst machen? Das Gemeine ist, so ein bisschen als Stratege gesprochen, wir brauchen einen Plan B. Im Plan B, deshalb heißt es Plan, machen wir oft im Vorfeld. Im Vorfeld. Große taktische Entscheidungen zu revidieren gelingt entweder im Vorfeld oder während der Halbzeit in der Fußball-WM. Aber nicht währenddessen. Nur sehr schwer. Ich will nicht sagen, aber sehr, sehr schwer. Manche machen ein Jahr Retreat, um das hinzukriegen. Ja? Was will ich damit sagen? Ein Plan B ist oftmals für uns nicht greifbar, wenn wir ihn nicht im Vorfeld gemacht haben. Während wir in der Herausforderung, im totalen Druck, im Tunnel drin sind und sagen, ich muss, ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier anders laufen soll, dann ist es so, dass wir den Plan B nicht sehen. Wenn du mit 120 Sachen auf einer Bundesstraße durch eine Ortschaft rast, ich hoffe, du wirst bis dahin geblitzt, aber wenn das nicht passiert, dann versuch mal herauszufinden, wie die Straßen aussehen, wenn du rechts und links, kannst du nicht. Du kannst Abzweigungen kaum noch erkennen. Ich spreche jetzt hier wirklich nicht aus Selbsterfahrung, ich abstrahiere das jetzt mal, vielleicht liegt es auch bei 150 oder bei 100, aber du weißt, was ich meine. Ja, du weißt, was ich meine. Wenn wir schnell unterwegs sind, und das sind wir gefühlt in Drucksituationen, dann sehen wir so schwer, wie könnte es anders sein. Wir haben so schwer einen Blick für diese Alternativen, weil die so viel kreative Energie benötigen. Einen alternativen Lebensplan zu erstellen, und sei es nur im Beruf oder sei es nur im Verein oder sei es nur in anderen Situationen, braucht Kreativität. Und Kreativität kostet so viel Raum und Energie in uns. Das merkst du auch. Wann bist du kreativ? Sicherlich nicht gerade, wenn du unter Vollfeuer stehst, sondern wenn du den Raum in dir spürst, wo du sagst, wow, jetzt ist gerade mal ein bisschen Ruhe und jetzt lasse ich es fließen. Diese Kreativität brauchen wir. Und die brauchen wir auch, um Pläne B zu schmieden. B und C und so weiter und so fort. Und das können wir nicht, wenn wir das Gefühl haben, mir fliegt hier gleich alles um die Ohren. Und das Traurige daran ist, dass wir diese Scherenschleifer-Perspektive für uns selbst auch dann noch behalten, wenn wir drohen, daran bleibenden Schaden zu nehmen. So viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Unternehmen sind weit über ihre Leistungsgrenze unter Belastung. Und nicht in allen, in manchen Unternehmen sehen die Führungskräfte genau noch dazu. Die Führungskräfte sagen sich dann, das ist doch nicht mein Problem. Er oder sie weiß doch, wie weit sie gehen kann. Ist doch in ihrer Verantwortung. Nein, wer führt, der hat Verantwortung. Der hat Verantwortung für die Menschen, die unter ihm sind. In der Hierarchie, also in der Führung. So. Aber natürlich haben wir auch selbst für uns Verantwortung. Worauf ich hinaus will, ist, wir haben oft nicht den Blick dafür für die Alternative und fahren weiter, obwohl die Anzeichen sich verdichten, dass wir nicht ankommen werden. Das hatte ich schon mal in der Folge, ne? Du fährst von München nach Berlin und irgendwann zwischendrin sagst du, ich muss weiterfahren. Ich weiß, mein Tank ist auf Reserve, ich habe keine Zeit zum Tanken. Was soll ich denn sonst machen? Ich habe noch 5 Minuten Puffer, ich muss ankommen. Dann wirst du nicht ankommen. Wirst du einfach nicht ankommen. Das Blöde ist, man kann nicht einfach weiterfahren, bis das Leben auf Stillsteht, bis der Körper sich ausklingt, bis die Psyche an einem Punkt ist, wo sie nicht mehr weitermacht oder die Partnerin einen sagt, hey, sag mal, nachdem du mich jetzt das 8. Mal betrogen hast, finde ich es nicht mehr lustig. Vielleicht ist ein schlechtes Beispiel. Man kann nicht alles so weiterfahren, bis es kollabiert, denn dann bist du so am Boden, dass du lange brauchst, bis du wieder aufstehst. Und die ganze Zeit siehst du auch nicht den Plan B. Es dauert, bis du irgendwann wieder stehst und das alles hinter dir ist, der Rauch verzogen ist, das Gras wieder anfängt zu wachsen und dann auf einmal stellst du fest, ach, ich guck mal, vielleicht kann ich was anderes machen. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, vielleicht gibt es in dem Verein jemanden, der es auch übernehmen kann und so weiter und so fort. Das ist ein wichtiger Schritt. Ein wichtiger Schritt ist, bevor wir hinfallen, langsamer zu machen oder auf Stopp zu gehen und sich zu fragen, muss ich wirklich? Denn die Frage, ich muss, stellt sich vielleicht nicht, wenn man weiß, selbst wenn ich sage, ja, ich muss, komme ich nicht mehr an, schaffe ich nicht mehr. Weißt du, der Scherenschleifer, der sagt sich, der hat sich vielleicht gesagt, boah, jetzt gehe ich hier auf dünnes Eis, ich weiß. Der Scherenschleifer hat sich vielleicht gesagt, wenn ich 40 bin, weißt du, sind meine Kinder erwachsen, dann passt das schon. Ist okay, ist scheiße, aber ist okay. Entschuldigung für den Ausdruck. Aber was ist es denn, wenn es mit 25 passiert? Im übertragenen Sinne. Vielleicht kannst du nicht einfach das abwägen und sagen, ja, bis dahin ist schon alles durch. Wenn du siehst, dass es, und das ist so ein Aufruf für mich, bei diesem Wort ich muss, wenn du siehst, dass ich muss dich dahin führt, dass du irgendwann sagst, ich kann nicht mehr, kommt früher als das Ziel, dann darfst du jetzt schon sagen, Zitat Uwe Haas, ich muss nicht, ich muss nicht. Man könnte auch sagen, hey, ich kann ja auch gar nicht mehr, also bis dahin, ich muss nicht. Schweres Thema. Ich glaube, es war eine der dramatischsten oder zumindest mal schwermütigsten Folgen dieses Podcasts. Und ein kleiner Disclaimer an der Stelle. Du hast sicherlich gemerkt, ich als Selbstständiger, ich kenne dieses Thema. Also ich kenne nicht das Scherenschleifer-Situation bis zum Ende, aber ich habe mich auch schon so gefühlt. So gefühlt, dass ich gesagt habe, ich muss. Und ich kenne das bis heute. Es gibt Situationen, wo ich mir sage, ich habe keine Ahnung, wie ich es sonst machen soll. Aber dieser Satz, da bin ich so dankbar, von Uwe Haas damals, der hat mich einfach immer wieder begleitet. Und als dieser Dachdecker, der Herr Edel damals, mein Dach verlassen hat, zumindest temporär, er kam wieder, keine Sorge, auch das hat mich beeindruckt. Das war einer von mehreren Situationen in meinem Leben, die mich dazu angehalten haben, das tatsächlich zu hinterfragen. Ich kann auch sagen, dass mein Vater tatsächlich auch so einer war, der, je mehr man ihn bedrängt hat, gesagt hat, wow, nee, jetzt gerade nicht. Dann gerade nicht. Und das merke ich, das habe ich so ein bisschen übernommen. Das macht es manchmal für Menschen in meiner Umgebung wahrscheinlich nicht ganz leicht, aber es ist eine Reißleine des Self-Care, ne, der Selbstfürsorge. Und die möchte ich dir ans Herz legen, das möchte ich dir wünschen, dass du einen Blick dafür bekommst. Um meinen Disclaimer abzuschließen, ich habe das gerade geöffnet, das Thema, auch wenn es, also es betrifft mich und deshalb wollte ich das heute mit dir teilen. Wenn du heute das Gefühl hast, hey, der hat genau über mich geredet, kann ich dir sagen, nein, habe ich nicht. Es fühlt sich nur so an, weil das ganz vielen so geht, das kann ich dir sagen. Ich habe so viele Menschen erlebt, die sich fühlen wie der Scherenschleifer. Ich sage bewusst so fühlen. Ich möchte das nicht despektierlich hier runterreden, wie es den Menschen damals ging. Aber du weißt, was ich meine. Es gibt so viele Menschen, die fühlen sich in einer ausweglosen Situation, in der es nur noch nach vorne weitergeht. Kenne ich so viele. Und deshalb, naja, wenn du das Gefühl hast, hey, der redet gerade über mich, dann kann ich sagen, nein, tue ich nicht. Aber du bist tatsächlich damit nicht allein. Das merkst du gerade. Und wenn du merkst, hey, geht mir eigentlich ganz gut, so richtig redet er nicht über mich, dann möchte ich dir ans Herz legen, mach die Augen auf. Mach die Augen auf und schau dir Menschen in deiner Umgebung an und scanne, ist in irgendeiner von denen in so einem Scherenschleifer-Hamsterrad? Geh da rein. Sprich mit den Menschen, wenn du das Mandat dafür hast natürlich, ne? Lass uns dafür offen werden. Und wenn du als Führungskraft heute zuhörst, oh, dann bist du bestimmt jemand, der das anders sieht, der das nicht so macht, der nicht Menschen vor die Wand fahren lässt. Aber wenn du an der Stelle das Gefühl hast, wow, das, ich weiß nicht, was der Kerl sich hier rausnimmt, aber irgendwie hat er mich hier gerade ertappt. Was für ein Einfallspinsel möchte ich dich einladen, es trotzdem mitzunehmen und reinzuschauen. Denn Motoren gehen irgendwann kaputt und Menschen auch. Aber wie gesagt, tatsächlich, ich habe keine bestimmten Menschen vor Augen gehabt. Ich weiß aber, dass das Thema ganz, ganz viele umtreibt. Und deshalb wollte ich das heute einfach mal mit euch teilen. Danke dafür. Danke, dass ich das rausbringen durfte und danke, dass du noch zuhörst, trotzdem es so beladen war. Ja, und jetzt wünsche ich dir einen Blick für den Moment, an dem man sagen darf, ich muss nicht. Ich wünsche dir von Herzen, wenn du in dir spürst, ich muss, dann stell dir irgendeinen Menschen vor, du kannst dir jetzt nicht Uwe Haas vorstellen, den wirst du nicht kennen, stell dir jemand anderen vor, der dich einfach mit einem völlig entwaffnenden Blick anguckt und sagt, ich muss nicht und du musst auch nicht. Und dann nimm das mit und stell das so vor dich hin als Frage. Stimmt das? Muss ich vielleicht nicht? Denke ich nur, ich muss, aber muss ich vielleicht nicht? Und wenn du dann noch unsicher bist, frage dich, was passiert, wenn du so weitermachst? Oder jemand, den du kennst, so weitermacht? Kommt das Ziel zuerst oder das Ende der Ressourcen? Spätestens, wenn man das feststellt, bei sich, bei einem Freund, bei seinen Mitarbeitern als Führungskraft oder bei seinen Kollegen und Kolleginnen, dann ist es Zeit einzuschreiten, sofern du die Möglichkeit hast, als Außenstehender. Auf jeden Fall als jemand, der selbst drinsteckt. Dann kannst du einschreiten, dann kommst du ja eh nicht an. Also kannst du gleich Stopp machen. Ja, schön. Schön, dass ich das teilen konnte und echt cool. Also danke, dass ich auch mal ein bisschen schwerer werden darf, dass das nicht alles immer so salopp entspannt sein muss. Wenn dich das trotzdem mega gestört hat, schreib mir gern weiterhin an podcast@christianbott.de. Wenn du sagst, nein, hey, das war echt mal gut, bitte gern mal ein bisschen mehr Tachles reden oder wie so manche Kollegen sagen, Real Talk. Dann schreibt mir das bitte auch gerne. Ihr wisst weiterhin, das muss nicht nur per E-Mail sein, kann weiterhin über WhatsApp oder andere Kanäle sein. Ja, das ist kein Ding. Ja, ich wünsche dir eine gute Woche und denk dran, man sollte jede Woche einmal den Podcast hören von deinem Fechtmeister und Coach Christian Pott. Aber du musst nicht. Alles Gute. Ciao.